Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute bin ich wieder an einem spannenden Ort. Ich bin im Frauenhaus Oberhausen, einem Safe Space für Frauen, die in gewalttätigen Beziehungen sind und keine Familie haben oder Freunde oder es da vielleicht nicht sicher ist, um dahin zu flüchten, die kommen hierhin. Und ich spreche heute mit Suna Tanisch. Du leitest das Frauenhaus hier schon, ich glaube, seit über 20 Jahren. Du hast sehr viel Erfahrungen mit den Familiengeschichten, mit den Wegen aus diesen Beziehungen, wie es klappen kann, wie es nicht klappen kann. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich erstmal sehr, 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 dass du Zeit für mich hast.
Ja, danke, dass ich heute hier oder dass du heute hier bist und dass ich heute auch etwas zu diesem wichtigen Thema sagen darf. Ja, und wir können gleich starten und du kannst mich alles fragen und ich bin gerne dabei, alles zu beantworten.
Ich habe mich mit dem Thema immer mal wieder beruflich, zum Glück beruflich befasst. Und was mir aufgefallen ist, dass die Geschichten, mit denen ich als Journalistin zu tun hatte, da ist mir zum Beispiel eine im Sinn. Da habe ich eine Frau getroffen, die war schon älter, also lebenserfahren will ich damit sagen, die war schon um die 60, die hatte schon eine Ehe hinter sich, die hatte drei erwachsene Kinder, die war gut situiert, die lebte in einem tollen Haus und hatte einen neuen Freund kennengelernt. Und bis zu diesem Punkt hatte sie noch nie von häuslicher Gewalt oder irgendetwas in ihrem Leben Spuren gehabt. Und plötzlich hatte sie diesen Mann kennengelernt, am Anfang wirkte alles super. Und er fing immer mehr an, ihr die Freiheiten zu nehmen. Sie durfte nicht mehr dann zum Sport gehen. Er wollte wissen, was sie macht. Er hat ihr die Freunde verboten. Dieser tolle, attraktive, anziehende Mann entpuppte sich zum Monster. Und er hat sie auch geschlagen. Und er hat sie eingesperrt. Sie war letztendlich eine Gefangene. Und dieses Bild, was ich vorher gehabt hätte, wenn man mir nur die Geschichte erzählt hätte, und diese Frau, diese selbstbewusste, gebildete, tolle Frau, das hat mich erschüttert, das hat für mich in meinem Kopf überhaupt nicht zusammengepasst. So. Und in dem Moment habe ich gedacht, krass, wenn der Frau das passieren kann, dann könnte mir das auch passieren, obwohl ich denke, ich bin eigentlich vielleicht gar nicht die klassische, verfalle gar nicht in diese klassische Rolle. Und da würde ich dich grundsätzlich fragen, welchen Frauen kann es passieren, in so einer miesen Beziehung zu landen? Oder ist das für uns alle möglich?
Es ist für uns alle möglich. Jeder Frau kann das passieren. Und deswegen engagiere ich mich ja auch bei Hashtag die Nächste. Der Name sagt es ja auch, Hashtag die Nächste. Jeder kann die Nächste sein. Und das sind Frauen, die in die Öffentlichkeit gegangen sind, die ein sehr privilegiertes Leben haben, aber selber auch Gewalt erfahren haben. Und die ganz klar sagen, es kann alle Frauen treffen, egal ob sie gebildet sind, ob sie reich sind, ob sie eine gute Schulausbildung haben, welche Religion ist auch egal. Und welcher kulturelle Hintergrund. Also es ist wirklich möglich, dass es uns alle treffen kann.
Dann frage ich anders. Wie sieht denn der klassische Täter aus? Woran kann ich den erkennen?
Den klassischen Täter gibt es nicht. Also viele sagen ja, ich erkenne den. Natürlich, wenn man jetzt jemanden im Kopf hat, der ja, meistens ist es ja so alkoholkrank, drogenabhängig, sowieso schon sehr aggressiv. Dieses Bild spukt ja in unseren Köpfen. Natürlich sind diese Menschen auch aggressiv und vielleicht sind sie auch ihrer Partnerin gegenüber oder ihrem Partner gegenüber aggressiv. Aber der Klassiker, den ich kenne, das sind eigentlich auch ganz oft die Männer, die sich nach außen hin sehr gut verkaufen können, also die sehr charmant sind, die sehr eloquent sind, die auftreten können, die Geld haben, die vielleicht auch sehr gebildet sind. Und deswegen kann man nicht sagen, es ist der Typ oder es ist der Typ. Ich arbeite seit 20 Jahren im Frauenhaus und habe schon alle möglichen Typen, in Anführungsstrichen, schon kennengelernt. Und aber die Klassiker sind eben, dass man auch ganz, ganz oft den Mann hat, der eben nicht sehr schnell auffällt, der eben eine sehr gute Fassade hat und wo die Frauen zu mir kommen und sagen, ich habe den Mund so lange gehalten, weil oder so viele Jahre habe ich nichts gesagt, weil ich wusste, man wird mir nicht glauben. Weil er ist einfach so in der Öffentlichkeit, er gibt so ein Bild ab, dass er halt sehr freundlich ist, hilfsbereit, charmant und mir hätte keiner geglaubt.
Wann würdest du sagen, fängt es an, ungut zu werden in einer Beziehung? Weil es war vielleicht bei vielen auch nicht am Anfang schon direkt so. Aber wann, was sind so die Zeichen, Anzeichen, wo du merkst, wo man merken kann, nee, das ist nicht gut, für mich nicht, wenn Kinder im Spiel sind, auch für die Kinder nicht. Womit fängt das meistens an?
Hört auf euer Bauchgefühl. Euer Bauchgefühl sagt euch, dass etwas nicht in Ordnung ist. Also natürlich spricht man manche Dinge ab. Der Partner sagt zum Beispiel, oh, das ist nicht so gut, wenn du jetzt Samstag, weiß ich nicht, mit deinen Freundinnen weggehst, weil wir wollten ja das oder das machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man ständig etwas nicht machen soll, irgendwohin nicht gehen soll, wenn man isoliert wird, also die Freundin ist nicht mehr gut, die Mutter ist nicht mehr nett, die Familie ist irgendwie anstrengend, dann sind das so Anzeichen, wo man aufpassen sollte. Natürlich gibt es auch Situationen, wo man sich mit der Familie nicht versteht oder wo der Partner dann hinter einem steht. Das ist alles gar kein Problem, aber in der Regel hat man dieses Bauchgefühl und denkt, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und da muss man auch auf sich hören und wirklich sich vertrauen. Und das sind ja auch die Sachen, wo die Männer auch drangehen, also dass sie die Frauen unsicher machen, ihnen ihr Gefühl absprechen, dass die Frauen denken, habe ich das jetzt wirklich richtig wahrgenommen? Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig am Anfang. Und man ist und man hat ja die große Liebe gefunden. Oft fängt das ja mit Love-Bombing an. Man hat die große Liebe gefunden, er holt einem die Sterne vom Himmel und man möchte diese Beziehung ja aufrechterhalten. Und er macht ja auch tolle Sachen am Anfang. Und dann ist man erstmal selber im Zwiespalt, ob das Gefühl auch richtig ist. Aber in der Regel ist es richtig.
Die Frauen, die zu euch kommen, was haben die ertragen müssen? Wann kommen die hier hin und was haben die erlebt?
Also das ist sehr, sehr facettenreich. Wir haben wirklich unterschiedliche Frauen und Geschichten. Aber sie kommen nicht, weil der Mann gesagt hat, jetzt gehst du heute mal nicht weg. Ne? Dafür verlässt eine Frau nicht ihr gewohntes Umfeld oder alles oder lässt alles hinter sich. Es sind schon wirklich schon Gewalt im Spiel und das kann psychischer Art sein, das kann finanzieller Art sein, es gibt ja verschiedene Gewaltformen. In der Regel kommen die Frauen aber erst, wenn geschlagen wird, weil die Frauen am Anfang sich unsicher sind, ist das denn Gewalt oder kann ich denn mit dieser Gewaltform überhaupt in ein Frauenhaus gehen? Oft habe ich Frauen, die dann vorher zum Beispiel zu einer Frauenberatungsstelle gegangen sind, dort eine Beratung erhalten haben und die Kollegin gesagt haben, du erlebst gerade massive psychische Gewalt und es wäre gut für deine Gesundheit und für dich oder für die Kinder, wenn die Frau auch Kinder hat, wenn du aus dieser Situation herausgehen würdest. Und dann wird denen auch nahegelegt, dass sie auch in ein Frauenhaus gehen können. Und diese Frauen sind erstmal erstaunt. Ich hatte schon oft Frauen, die gesagt haben, ich dachte, mit meiner Geschichte habe ich im Frauenhaus nicht zu suchen. Und da waren Geschichten dabei. Ich hatte eine junge Frau, die durfte nicht mal auf Toilette gehen. Also das war so massiv. Die durfte keine Tür mehr haben. Die Tür war ausgehangen. Also wirklich Sachen, die man sich nicht vorstellen kann. Oder Frauen, die einfach kein Geld bekommen haben und sich zum Beispiel die notwendigsten Dinge nicht kaufen konnten, wie Toilettenpapier oder auch Binden. Also die wirklich geguckt haben, wie versorge ich mich? Solche Dinge. Das ist natürlich sehr, sehr massiv. Oft ist es natürlich so, dass die Männer dann sagen, du bist nichts wert, du kannst nichts, du schaffst etwas nicht. Und die Frauen immer unsicher werden und dann auch lächerlich gemacht werden in der Gegenwart von Freunden, Familie. Das kommt auch sehr, sehr oft vor. Und dann wird denen gesagt, du gehst bitte nicht mehr arbeiten oder das Geld, was du verdienst, kommt jetzt auf mein Konto, all diese Dinge. Und da sind die Frauen erst immer noch so, ist das richtig, ist das nicht richtig, weil er hat mich ja noch nicht geschlagen. Und dann gibt es natürlich auch die Frauen, die sofort massiv angegangen werden, die sehr stark geschlagen werden. Also das sind wirklich alle möglichen Misshandlungen, die ich schon gehört habe. Vom Verbrühen bis zum Beispiel, da würde man nie drauf kommen, aber ich hatte meine Frau, da hat der Mann die immer ins Kühlfach, also die hatte einen riesengroßen,
So ein Kühlschrank, den begehbaren Kühlschrank
nicht
quasi?
Nicht begehbaren Kühlschrank, aber so ein Kühlfach, also so...
Du meinst so eine Kühltruhe?
Ja, genau, Kühltruhe, das Wort fiel mir nicht ein. Mhm. Also eine Kühltruhe, die war leer, aber immer wenn die Frau was gemacht hat, musste sie in diese Kühltruhe. Und dann hat er sie in diese Kühltruhe dann für einige Minuten eingesperrt. Also solche Dinge, da würde ich jetzt auch 100 Jahre nicht drauf kommen, ne, auf diese Idee, jemanden in eine Kühltruhe zu stecken. Oder Tiere. Gegenstände, das sind auch Sachen, die genutzt werden, um die Frau zu misshandeln. Tiere zum Beispiel hatte ich eine Frau, da hatte der Mann die Katze immer auf den Rücken geschmissen und wenn die Katze sich dann festgekrallt hat an den Rücken, hat er dann an den Füßen von der Katze gezogen, sodass der ganze Rücken offen war. Also es sind ganz, ganz massive Misshandlungen und die Frauen kommen also wirklich hierhin, weil sie Angst um ihr Leben haben und weil sie einfach dieses Leben auch nicht mehr ertragen und auch endlich auch für ihre Kinder. Oft kommen die Frauen ja auch mit Kindern. Das ist ja nicht nur ein Schutzhaus für Frauen, sondern auch ein Schutzhaus für Kinder. Das wird ja auch übersehen. Viele Kinder kommen ja mit ihren Müttern. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, sind es sogar mehr Kinder, die kommen, als Frauen in einem Frauenhaus. Und dass sie eben dieses Leben, dieses gewalttätige Leben auch nicht mehr miterleben müssen, oder? Es ist dann wirklich so, dass die Frau sagt, er hat mich immer geschlagen, aber jetzt hat er zum ersten Mal meinen Sohn oder meine Tochter oder sonst irgendetwas gemacht. Und da war Schluss bei mir. Also das geht nicht mehr und deswegen bin ich jetzt hier und möchte hier im Frauenhaus bleiben.
Diese Beispiele, die du gerade erzählt hast, da hört man oder merkt man, der sadistische Katalog ist lang, der geht von A bis Z und da gibt es wahrscheinlich auch keine Grenzen, was die Fantasie da möglich macht. Was denkst du über Männer? Also du hast natürlich jetzt in deinem Beruf auch mit einem sehr speziellen Spektrum hier zu tun. Aber denkst du automatisch jetzt, man kann denen nicht trauen? Also hat das so dein Vertrauen erschüttert oder was hat das mit dir gemacht in Sachen, wie du Männer siehst?
Ich muss lachen, weil diese Frage kommt immer. Du musst doch Männer hassen oder du musst doch irgendwie eine Abneigung gegen Männer haben oder was denkst du über Männer? Ich habe sehr gute Erfahrungen. Also ich hatte einen wunderbaren Vater. Der hatte drei Brüder, die waren auch wunderbar, meine Onkels. Obwohl ich auch geschieden bin mit meinem Ex-Mann, habe ich auch immer ein gutes Verhältnis gehabt. Das hat einfach nicht geklappt. Alles wirklich gut und ready. Und auch mit meinem jetzigen Partner verstehe ich mich sehr gut und es klappt auch wirklich alles hervorragend. Und ich muss sagen, ich habe ein gutes Bild von Männern, weil man darf ja nicht vergessen, es gibt ja andere Männer. Es gibt ja nicht nur diese Männer. Das wäre ja schrecklich, wenn es nur diese Männer geben würde. Und zum Glück kann ich sagen, habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich arbeite auch mit wirklich sehr, sehr netten, jungen Menschen zusammen, auch Männern, die auch unterstützend sind, was dieses Thema angeht. Und ich hatte ja einen Film gedreht, das heißt, der Film heißt Endlich frei. Da habe ich mit einem Regisseur Eike Weinreich zusammengearbeitet oder mit dem Kameramann Jan Krämer, mit dem ich auch noch mal andere Sachen noch gemacht habe. Und das sind wirklich unheimlich tolle Menschen. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, auch mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass es die gibt und dass ich sie kennenlernen durfte, weil das zeigt mir, dass es für die Zukunft auch nochmal andere Typen von Männern und ich wiederhole mich jetzt, aber einfach nette Menschen gibt und nette Männer gibt.
Aber dann lass mich die Frage nochmal anders stellen. Was sagt dir deine Berufserfahrung und auf diesem Feld über Menschen aus? Warum werden Menschen so oder warum sind Menschen so, dass sie einen Partner, den man auf gleicher Ebene, auf einer respektvollen Ebene normalerweise behandeln sollte, so degradiert, so sadistisch ist? Was sind das für Menschen?
Ja, erst einmal ganz klar, liebe Nicole, wir leben in einem Patriarchat und das äußert sich eben in diesen Dingen. Und jetzt werden viele die Hände über den Kopf schlagen und sagen, da sitzt wieder die Feministin, die erzählt wieder was vom Patriarchat. Und will uns doch sagen, dass wir Männer die Frauen unterdrücken, aber die haben doch die gleichen Rechte, es ist doch alles super hier in Deutschland. Und da kann ich nur sagen, nein, das ist es eben nicht. Und ich kann zum Beispiel sagen, wie ist das denn, wenn man im Umfeld eine Frau hat oder eine Bekannte hat, die Gewalt erfährt? Was macht man denn als erstes? Man geht zu der Frau hin und sagt, sie soll sich von dem Mann trennen. Das machen wir alle, also in der Regel. Wer geht denn zu dem Mann zu dem Partner, also zu dem Gewalttäter und sagt, du darfst diese Frau nicht schlagen, weil das ist hier in Deutschland ja, gesetzeswidrig. Und du hast das zu unterlassen. Und wenn du das nicht unterlässt, ja, dann möchten wir nichts mehr mit dir zu tun haben. Das wird nicht passieren. Die Frau wird angehalten, diesen Mann zu verlassen. Also die Frau muss aktiv werden. Und wenn sie es nicht wird, dann heißt es ja, die will ja geschlagen werden. Ach, wenn die sich nicht von dem trennt. Aber warum die Frau sich nicht trennt? Weshalb die Frau sich nicht trennt, was es bedeutet eben, was da für Hürden für diese Frau auch vor ihr liegen, das sieht man nicht. Also die Frau muss aktiv werden. Schon alleine dieses Denken bedeutet ja für uns, ja, wir haben diese patriarchalen Strukturen überall.
Stimmt.
Und so ist das ganz einfach. Also was sehen sich die Jugendlichen im Fernsehen an? Jetzt sagen wir Social Media, Fernsehen gibt es ja kaum noch. Ja. Was hören Sie sich im Radio an? Was haben Sie für Bilder? Welche Bilder gibt es in der Werbung von Frauen? Wie werden Frauen angesprochen? Wie ist die Verteilung ja, in der Politik von Frauen oder auch in Unternehmen? Also was für ein Bild geben wir denn auch in dieser Gesellschaft ab von Frauen? Wie behandeln wir diese Frauen? Und wenn ich sehe, wie wenig Frauenorganisationen oder zum Beispiel die Frauenhäuser selber so wenig Lobby haben. Das sind Institutionen, die retten Leben. Also hier kommen Frauen hin, ja, weil sie Angst haben, von ihrem Partner umgebracht zu werden. Und wir sind nicht vollfinanziert. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Es gibt kein vollfinanziertes Frauenhaus. Es gibt kein staatliches Frauenhaus. Es gibt entweder Verbandshäuser, das heißt also von der Caritas, Diakonie oder AWO. Und es gibt eben die autonomen Frauenhäuser und das sind Vereine wie unser Frauenhaus. Und wir kommen hier aus der Frauenbewegung, wir haben das erkämpft, wir Frauen kriegen nichts geschenkt, das ist ganz klar. Ob es jetzt das Frauenwahlrecht ist oder was anderes, auch Frauenhäuser mussten wir uns erkämpfen, besetzen. Und ich weiß noch, dass damals, oder ich habe es so erfahren von den Frauen, die hier halt das Frauenhaus hier gegründet haben, der Bürgermeister damals hat gesagt, es gibt keine Gewalt an Frauen hier in Oberhausen.
Das hat er so gesagt.
Ja, das hat er so gesagt. Und also wozu brauchen wir denn ein Frauenhaus? Mhm. Ja. Und wenn man das alles mal so betrachtet und sieht, wie wenig Lobby wir haben, dann sieht man auch, nee, also wir leben in einem Patriarchat. Hier haben nicht die Frauen das Sagen, sondern Männer bestimmen vieles in der Politik, in der Wirtschaft und in anderen verschiedenen Ebenen, in der Wissenschaft. Ja. Und deswegen ist es eben so, dass es ganz viele Menschen gibt oder Männer gibt, die eben auch noch ein traditionelles, traditionell will ich jetzt nicht in eine falsche Ecke schieben, weil man kann sehr traditionell sein, aber sehr liebevoll mit seiner Frau umgehen. Ja. Aber es gibt eben Menschen, die eben ein bestimmtes Bild haben, dass Frauen eben nicht so viel wert sind oder dass man einfach so etwas machen darf. Ne? Mhm. Also, ne, dass man eine Frau eben so bestrafen darf. Und natürlich muss man schauen, auch im Einzelnen, was hat dieser Mensch auch in der Kernfamilie erlebt. Man weiß, wenn natürlich jungen Kinder in einer gewalttätigen Familie aufwachsen, 50% dieser Jungen werden dann selber wieder gewalttätig und 50% der Mädchen kommen wieder in eine gewalttätige Beziehung. Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen. Und dann muss man auch schauen, ne, das hat natürlich auch nochmal, ein Einfluss darauf, warum jemand gewalttätig wird.
Du hast angesprochen gerade, dass viele auch denken, die Schuld oder die Verantwortung für, wie die Zukunft in dieser Situation weitergeht, der Frau zu schieben. Und dass viele auch denken, ja, selber schuld, warum bleibt die denn in der Beziehung? Was sind die Gründe? Warum bleiben Frauen erstmal in der Beziehung? Warum können sie erstmal nicht raus?
Es gibt viele verschiedene Gründe. Zum Beispiel, eine Frau wird bedroht. Also wenn du gehst, werde ich deiner Mutter, deinem Vater, deiner Familie was antun. Also wirklich viele Bedrohungsszenarios gibt es, warum die Frau halt Angst hat. Es geht auch darum, dass die Frau, wenn sie denn auch diese Gewalt erfahren hat, es gibt ja einen Vorlauf, die Frau wird ja klein gemacht, der Frau wird das Selbstwert genommen. Die Frau denkt ja wirklich, ich schaffe das nicht, wenn ich gehe. Oder ich werde die Kinder niemals bekommen. Der ist so eloquent, der kann sich besser verkaufen. Viele wissen ja, wie ich...
Da hören wir gerade einen Drucker.
Ja, wir hören
gerade einen Drucker. Aber vielleicht beruhigt er sich ja wieder. Vielleicht druckt er uns auch was Schönes aus. Guck mal kurz.
Ja, also es gibt Abhängigkeiten, die Frau wird abhängig gemacht und würde ich jetzt so beschreiben, wie wenn man alkoholabhängig ist. Wenn man einem Alkoholiker zum Beispiel sagt, jetzt hör auf zu trinken, kann er jetzt nicht zack aufhören zu trinken. Es gibt für ihn auch den richtigen Moment, wo er aufhört. Er muss dann gestützt sein, er muss motiviert sein und das ist bei den Frauen genauso. Sie müssen auch Möglichkeiten haben. Erst einmal einen Frauenhausplatz zu finden, ist total schwierig. Dann muss man schauen, hat die Frau Kinder, möchte sie... So viele Frauen sagen auch, ich wollte nicht, dass mein Kind jetzt den Kontakt zu dem Vater verliert oder ich hatte Angst, dass er mir die Kinder wegnehmen kann. Wir haben Frauen, die haben prekäre Aufenthalte, also wo der Mann dann sagt, wenn du jetzt gehst, dann behalte ich die Kinder und dann musst du vielleicht zurück in die Heimat. Also auch Lügengeschichten werden erzählt. Auch, also es gibt viele, viele, viele Gründe. Und es ist nicht so einfach, wie man sich das immer so vorstellt. Und die Frau kann nicht ad hoc dann gehen. Und deswegen gibt es auch Frauenberatungsstellen, was ganz, ganz wichtig ist. Und ich würde auch jeder Frau, die so ein Bauchgefühl hat oder ohne dass sie es wollte, in so eine Beziehung reingeschlittert ist, auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass sie eine Frauenberatungsstelle aufsuchen kann. Es gibt auch in Frauenberatungsstellen Online-Beratung, also dass man, wenn man nicht die Möglichkeit hat, dahin zu gehen, auch eine Online- oder eine telefonische Beratung machen kann, aber dass man sich jemanden auch öffnet. Und das ist auch eine Sache, zum Beispiel Scham. Ne? Wie konnte mich das treffen? Also wie konnte mir das passieren? Gerade privilegierte Frauen, finanzielle Dinge spielen auch eine sehr, sehr große Rolle. Wenn ich ihn jetzt so öffentlich bloßstelle, wenn er eine große oder gute Position hat, dann verliert er vielleicht seinen Job, meine Kinder verlieren dann vielleicht diese finanzielle Unterstützung oder für meine Kinder wird es dann, wenn sie irgendwie in die Schule gehen oder woanders hingehen, dann peinlich und ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, das ist ja eine familiäre Angelegenheit, denken viele, und ich möchte nicht, dass das öffentlich wird. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Frauen nicht gehen, aber es gibt auch ganz, ganz viele Gründe, warum Frauen gehen, und das ist eine Stärke, das ist keine Schwäche. Frauen, die gehen, obwohl sie so klein gehalten worden sind, so fertig gemacht worden sind, obwohl der Mann alles versucht hat, um diese Frau wirklich so zu entwürdigen und so machtlos zu machen, wenn diese Frauen es trotzdem schaffen zu gehen, dann sage ich Hut ab, das ist wirklich nicht einfach und ich bin auf die Frauen wirklich immer sehr, sehr stolz, die zu uns ins Frauenhaus kommen und den Weg geschafft haben hier zu uns.
Oft ist es ja auch so, dass so ein Schritt bedeutet, ins Frauenhaus zu gehen. Ich habe vielleicht keine andere Möglichkeit. Ich könnte nicht zu meiner Familie, weil sie mich nicht unterstützt. Oder da würde er mich finden, wenn wir über eine sehr gewalttätige Beziehung sprechen. Also sprich, der Schritt in ein Frauenhaus zu gehen, kann auch bedeuten, wirklich alle Wurzeln abzureißen und alle Brücken abzureißen und auf jeden Fall so eine Art neue Identität zu finden, oder?
Alles kann sein. Also es ist toll, wenn Familien die Frau unterstützen. Aber es ist manchmal nicht möglich, dass die Frauen eben zu der Familie gehen, weil der Gewalttäter dann vor der Tür steht oder weil die Frau nicht sicher ist. Wir haben viele Frauen aus verschiedenen Ländern, die zum Beispiel hier eingereist sind, die überhaupt keine Familie haben. Die haben keine andere Möglichkeit, als in ein Frauenhaus zu gehen. Und die haben eben nicht ihre Familie hier. Die haben nicht Leute, die sie schützen. Sowas hält ja auch oft Gewalttäter ab. Das haben sie nicht, deswegen kommen sie ins Frauenhaus und ist eine wunderbare Möglichkeit für diese Frauen dann hier hinzukommen. Und genau, jetzt wollte ich noch sagen, natürlich, viele Frauen haben auch das Problem, dass die Familien eben nicht hinter ihnen stehen. Und es gibt auch Situationen, zum Beispiel haben wir, es gibt nicht viele, aber es gibt auch Frauen, die zum Beispiel wegen ihrer Familie hier hinkommen und die sogenannte Ehre beschmutzt haben. Diese Frauen müssen wirklich alles hinter sich lassen. Also die dürfen dann nicht mehr dorthin, wo sie aufgewachsen sind. Sie dürfen mit keinem einzigen aus der Familie Kontakt haben. Sie müssen ihre Freundschaften aufgeben. Das Problem ist manchmal gar nicht, dass Familienmitglieder, die das wissen oder Freunde, die das wissen, bedroht werden. Das kommt natürlich auch sehr, sehr oft vor, damit sie sagen, wo die Frau oder das Mädchen steckt. Das Problem ist das Emotionale. Also die Täter gehen ja auf der Ort hin und weinen und sagen, sie werden es nie wieder machen. Und ja, das emotional auszuhalten für die Familie ist manchmal so schwierig, dass sie dann sagen, ja, okay, wir wissen, wo die ist, oder wir werden die mal nochmal ja, kontaktieren und dann nochmal sagen, dass sie nochmal zurückgehen soll. Und da kommt dann auch nochmal dieser emotionale Druck, wo die Frauen dann so unter Druck gesetzt werden von der Familie, jetzt komm doch, der wird das nicht wieder machen, komm, der hat das versprochen. Und dass die Frauen sagen, okay, ich versuche es dann doch nochmal. Also deswegen sagt man, eine Frau in der Regel braucht 5 bis 6 Anläufe, bis sie sich trennt. Es gibt Frauen, die trennen sich sofort und schaffen das auch. Es gibt Frauen, die brauchen eben 2, 3 Anläufe, manche auch 6. Und ja, das ist wirklich das Umfeld, in welches Frauenhaus kommt sie, mit welchen Frauen kommt sie in Kontakt. Also da spielen viele verschiedene Sachen eine große Rolle und auch Kinder. Es gibt auch Kinder, die dann nicht mitkommen wollen. Gibt es ältere Kinder, die wollen ihr Umfeld nicht verlassen, deswegen bleibt die Mutter auch zum Beispiel dann weiterhin beim Gewalttäter. Also es gibt viele verschiedene Sachen.
Wenn man das Gefühl hat, man hat vielleicht jemanden bei sich im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, da hat man ein Gefühl, das stimmt vielleicht nicht. Wie kann man als außenstehende Person, Freund, Freundin, wie auch immer helfen?
Das kommt immer individuell drauf an. Also wenn man die Person darauf ansprechen kann, dann sollte man die Person darauf ansprechen und sagen, ich bin für dich da. Und der Person glauben. Das hört sich jetzt so, ach, natürlich glaube ich der, wenn die mit mir spricht. Warum soll ich der nicht glauben? Aber viele Frauen werden wirklich weggestoßen. Also denen wird unterstellt, dass sie lügen oder dass das nicht stimmt oder dass sie übertreiben, weil eben der Mann so eloquent oder so toll oder jeder mag ihn. Und das ist erstmal wichtig. Erstmal die Frau ernst nehmen und ihr glauben. Und dann Schritt für Schritt. Und dann sagen, also selber kann man nicht viel machen, in dem Sinne nicht viel machen. Man sollte immer an eine professionelle Person weiterverweisen. Also sagen, es gibt die Möglichkeit, du kannst zu einer Frauenberatungsstelle gehen. Ich kann dir die Telefonnummer raussuchen oder ich kann dir den Flyer hier mal mitgeben. Also diese Dinge. Es kann sein, dass die Frau das ablehnt. Es kann sein, dass die Frau erst begeistert ist und dann doch davon Abstand nimmt. Egal. Das arbeitet ja bei dieser Person. Und man weiß nicht, wie die reagiert. Einfach nur sagen, okay, aber wenn du es willst, dann bin ich hier für dich da.
Gibt es Tipps für einen Fluchtplan? Also keine Ahnung, sollte man schon mal irgendwo anders was deponieren, Dokumente oder Sachen? Also gibt es so etwas, was man sagen kann, wenn man mit dem Gedanken schon länger spielt und man ist sich sicher, man will es machen, gibt es etwas, wo du sagst, das kann helfen?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also Dokumente sind immer ganz, ganz wichtig. Ich muss aber vorab sagen, wenn eine Frau zu uns kommt und die hat nichts dabei, wichtig ist erstmal, dass sie in Sicherheit ist. Wenn sie nichts mitnehmen kann, dann kann sie nichts mitnehmen. Wir können alles besorgen, aber die Gesundheit, das Leben, das ist die oberste Priorität immer. Also, aber wenn die Frau das planen kann und das planen möchte, dann natürlich Dokumente, dann Sachen, wenn sie die nicht wegnehmen kann oder rausnehmen kann, abfotografieren. Abfotografieren, auch zu irgendjemandem schicken oder ein Zweithandy haben, wo die Sachen deponiert werden, weil das Handy wird meistens immer kontrolliert. Das ist in der Regel so und deswegen aufpassen, dass der Partner eben nicht merkt, dass man so etwas macht. Dann natürlich Krankenkassenkarte, Ausweis, das sind auch die wichtigsten Dinge. Bei den Kindern natürlich Zeugnisse, auch diese Dinge. Dann kann man nochmal wirklich Sachen raus, also Anziehsachen, alles, was einem auch wichtig ist, persönliche Dinge kann man auch schon mal der Freundin geben oder irgendwo anders deponieren. Das kann man machen. Und dann, ist es auch immer so, ich frage dann, also am Telefon, wenn wir das mit diesen Frauen absprechen, dann ist es so, die sagt dann zum Beispiel, okay, der ist übermorgen, weiß ich nicht, auf der Arbeit und dann kann ich gehen. Dann kann man nochmal überlegen, nimmt sie sich dann ein Taxi, geht sie dann, wird sie abgeholt von ihr, also von uns. Also wir holen niemanden ab und bringen niemanden irgendwo hin, aber hilft da eine Freundin, hilft da ein Bekannter. Also das wird alles nochmal gut abgesprochen. Was ganz, ganz wichtig ist, wir sagen immer, bist du sicher, dass dein Handy nicht getrackt ist? Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Männer auch Apps draufladen auf das Handy, ohne dass die Frau das weiß. Also das hatten wir auch schon, dass die Frau hier war und dann war, also eine Frau ist mit ihrem Auto zu uns gekommen. 5 oder 10 Minuten später war der Mann hier vor der Tür und er hatte im Auto sowas installiert. Die Frau wusste krass. Das nicht. Also solche Sachen, das muss man halt auch wissen. Am besten wäre das Handy nicht mitzunehmen, aber das ist ja auch etwas, was man nicht gerne hinterlässt. Das ist ja, ne, das gehört zu einem, da sind Bilder drin, da sind viele wichtige Adressen, Telefonnummern. Aber am besten ist natürlich, am besten wäre es, dass man seine, also ich weiß nicht, bei mir ist es so, mein Mann geht nicht an mein Handy.
Nein.
Auf gar keinen Fall. Nein. Den interessiert das auch gar nicht.
Ja.
So, ne? Und ich habe da meine eigene Geheimnummer, der weiß meine Geheimnummer gar nicht. So, am besten ist natürlich Face ID, ne? Das ist natürlich noch besser.
Ja.
Und diese Dinge schon alleine, wenn die, da weiß man schon, da läuft etwas nicht gut, wenn der Partner andauernd alles durchsucht und nachschaut und guckt, dann IP-Adressen, ne? Also ne, dann hat man das Telefon vielleicht nicht dabei, aber dann, wenn man irgendwas anderes, also diese Dinge, also diese, alles, was digitale Gewalt ist wirklich massiv geworden, hat auch sehr, sehr zugenommen. Und da muss man auch wirklich aufpassen, dass man eben keine, ja, Spuren hinterlässt sozusagen, wenn man geht.
Mhm.
Und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Und deswegen am besten vielleicht gar nicht mitnehmen. Wenn wir kommen, also wir sagen das auch immer am Telefon, wir sagen den Frauen, das ist ja an ihrem Telefon gewesen, müssen sie ihr Telefon mitnehmen oder wenn die hier hinkommt, erstmal ausschalten. Also ne, dann machen wir da, wir haben da so eine Checkliste, wie man dann ne, vorgeht. Das haben die meisten Frauenhäuser jetzt mittlerweile und die sind aber immer auch. Also es gibt zum Beispiel, da war auch eine Sache, dass Besuchskontakte dann, wenn die Frau länger hier ist, dann gibt es Besuchskontakte, die Kinder dürfen den Vater sehen und dass sie das zum Beispiel in Spielzeugen verstecken, die schenken dem Kind einen Bär
sowas.
Also es muss dann immer untersucht werden, ob da Tracker drin sind und. Also ne, da muss man auch immer schauen.
Das ist ein Leben voller Misstrauen dann erstmal, ne? Eine Zeit. Mein Gott.
Ja, das ist wirklich, das ist sehr, sehr anstrengend und sehr, das macht einen sehr mürbe. Also ich hatte schon mal eine Frau, die gesagt hat, der wird mich immer finden, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will so nicht leben, das ist schlimmer als die Gewalt, die er mir ausgeübt hat. Also die Zeit danach, die ist für viele Frauen auch manchmal unerträglich, dass dann einige sagen, ich gehe jetzt,
also ich schaffe das. Ich möchte lieber sterben.
Ja.
Krass.
Ja, also das ist wirklich manchmal unerträglich. Und genau, aber wir unterstützen, wir versuchen die Frauen so gut wie möglich ja, auf diesem Weg nach der Trennung natürlich auch zu stabilisieren, mit ihnen an ihrer Gewalterfahrung arbeiten, das gilt natürlich genauso für die Kinder und ja, und dann auch mit ehemaligen Bewohnerinnen, die wir dann zum Beispiel mit einem ehemaligen Frühstück, wo wir aktuelle und ehemalige Bewohnerinnen zusammenbringen und damit sie sehen, die haben das geschafft. Es gibt ein Leben danach und der Frau geht es jetzt richtig gut. Also ich habe auch schon ganz viele Sachen erlebt. Ich habe zum Beispiel eine Frau gehabt, auch eine ganz taffe. Der Mann hat einfach nicht locker gelassen. Der war überall und irgendwann hat sie ihn zufällig dann an einer Tankstelle getroffen. Und die war so leid. Die war so leid. Die ist zu dem hingegangen, hat ihre Jacke aufgemacht und gesagt, jetzt bring mich um. Ich habe keinen Bock mehr. Bring mich jetzt um. Und der Mann, ich muss jetzt drüber lachen, das ist nicht lustig, aber der Mann war so erstaunt und so überrumpelt über ihr Verhalten, der hat die nur angeguckt und dann ist er in sein Auto gestiegen und ist weggefahren. Und danach war gut. Also ich möchte das jetzt nicht als Beispiel
geben,
aber ich will nur sagen, also wie die Frauen wirklich nicht mehr also an so einen Punkt kommen, dass sie sagen, ich habe das satt.
Der Spiegel hat geholfen in dem Fall. Ne?
Ja.
Also mein Gott, oh Gott, so bin ich, jetzt ist es gut, aber krass, ich muss an etwas denken. Ich glaube nicht, dass es in diesen Kontext passt eigentlich, aber ich musste darüber nachdenken und es stört mich irgendwie. Ich habe mich mit einer ehemaligen Klassenkameradin von mir getroffen und sie ist eine wahnsinnig intelligente Frau. Sie ist Ärztin, hat ihre eigene Praxis und sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und dann haben wir uns seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, waren dann essen. Und konnte man da nur bar bezahlen und sie hat bar bezahlt und dann habe ich gesagt, weißt du, ich paypale dir das Essen, die Hälfte eben, sag mir deine Adresse. Und dann sagt sie, ja, ich habe keine E-Mail-Adresse und hat mir die Adresse ihres Mannes gegeben, der das PayPal-Konto quasi hatte. Und dann habe ich ihm das Geld überwiesen. Aber ich fand es so komisch, dass eine Frau in der heutigen Zeit, wie gesagt, Akademikerin, selbstständig, toller Beruf, dass sie keine eigene E-Mail-Adresse hat. Das kann natürlich eine Kleinigkeit jetzt sein, dass sie einfach das PayPal-Konto zusammen haben. Aber ich fand es komisch, weil ich würde nie auf die Idee kommen, dir zu sagen, schreib mir bitte eine E-Mail, aber an meinen Mann. So, das ist komisch. Ich glaube nicht, dass da, die wirkte sehr glücklich und ich glaube nicht, dass da etwas ist, aber ich fand diesen kleinen Aspekt einfach sehr merkwürdig für die heutige Zeit. Man hat doch, also was man hat, das ist, kostet nichts, eine eigene E-Mail-Adresse eigentlich, oder?
Das ist ganz wichtig. Also das ist wirklich ganz wichtig. Sogar unsere, also wenn wir hier Praktikantinnen haben, dann gibt es zum Beispiel immer ein Gespräch, hast du schon für deine Zukunft vorgesorgt? Was machst du für deine Zukunft? Dann sagen die, mein Freund, der kümmert sich eigentlich über solche Dinge, aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Habe ich gesagt, wäre mal ganz gut, wenn du dir Gedanken darüber machen würdest. Ne? Also, dass du dich absicherst, wie hast du dir das vorgestellt? Warst du schon mal bei einer Beratung? Hast du dir mal finanziell, wie bist du da aufgestellt? Ne? Also, es ist die Praktikantin. So, ne? Und da erwartet man ja, ne? Eine Studentin, die macht sich Gedanken, machen sie sich nicht. Also, oder auch wirklich so dieses ganze Digitale abzugeben. Ne? Also ne? Nicht zu wissen, was habe ich für Geheimnummern, ja, oder ne, wie läuft das alles ab. Nein, es ist wichtig zu wissen, wie so etwas abläuft. Es ist wirklich nervig und es macht auch keinen Spaß. Und es gibt auch einige Dinge, die habe ich auch meinem Mann abgegeben. Ne? Aber ich weiß, wie es funktioniert. Das ist ja das Wichtige. Ich weiß, wie es funktioniert. Ganz klar.
Ne? Das meine ich nicht damit. Selbstverständlich hat man eine Aufgabenteilung in der Beziehung. Der eine macht das, der andere macht das, der kann das besser. Ich bin zum Beispiel ganz schrecklich mit so Papierkram. Das macht mein Mann super. Aber das heißt nicht, dass ich die Verantwortung abgebe. Ich kümmere mich um meine Versicherung und suche mir die Beste aus. Aber die einordnen und so weiter in diese ganzen Ordner, das macht er viel besser als ich, weil ich darin fürchterlich bin. Aber so wirklich das ist ja auch letztendlich so eine Art der Kommunikationsweg abschneiden. Ja? Fragen Sie meinen Mann. Oder ich kenne das früher, als ich junge Frau war und wo ich ganz viele so Frauen im Alter meiner Mutter damals, ja, das Finanzielle macht mein Mann oder ich habe noch nicht mal ein Bankkonto. Solche Zeiten sind ja hoffentlich so gut wie ausgelöscht. Nein. Aber nichtsdestotrotz, nein, sagst du.
Nein, sage ich. Ja. Ich kenne noch eins andere Sachen. Aber da kann man natürlich so gut mit der Tür ins Haus fallen. Da kann man natürlich sehr viel schon Einfluss nehmen auf die Frau und sehr viel Macht auch ausüben. Ja, ja. Ne, wenn man langsam, aber sicher immer mehr so Sachen übernimmt und dann die Frau immer weniger weiß. Und ich habe ganz viele Frauen, die kein eigenes Konto haben. Ich habe eine Lehrerin hier gehabt, die wusste nicht mal, wie viel Geld die verdient.
Eine Lehrerin.
Die hat das ganze Geld ging sofort auf das Konto von ihrem Mann. Also sie wusste ungefähr natürlich, was sie verdient, aber sie hatte noch nie auf ihrem Konto, sie hatte gar kein eigenes Konto.
Krass.
Geld auf, also ihren Lohn gesehen. Und ich war erschüttert, als ich das gehört habe. Obwohl ich so viele Jahre dabei bin, ich bin jedes Mal trotzdem erschüttert. Ne? Ich hatte eine Frau, die gesagt hat zum Beispiel, ja, da war ich mit der einkaufen. Und dann hat sie gesagt, darf ich in den Einkaufswagen den Chip reinmachen? Habe ich gesagt, ja, kannst du machen. Aber ich habe mir dabei erstmal gar nichts gedacht. Und dann sagt sie, das durfte ich nie. Meine Güte. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ne? Aber auch, es gibt natürlich, bei den Akademikerinnen läuft das auch nochmal ein bisschen anders ab. Ne? So, die dürfen natürlich ihren Chip dann irgendwo in den Wagen reinmachen. Aber dann sind es aber auch andere Sachen. Ne? Aber es ist wirklich erschreckend, wenn man sieht, wie viel Macht die Frauen auch abgeben, indem sie sich einfach nicht kümmern. Aber ich sag immer, es ist nicht die Schuld der Frauen. Also man darf jetzt nicht denken, ja, wenn die das jetzt nicht macht oder wenn, nein, es ist derjenige, der wirklich diese Macht auch den Frauen wegnimmt oder wie soll man das sagen, auch also missbraucht, die Macht missbraucht.
Und das ist ja auch oft nicht von heute auf morgen alle Rechte weg, sondern das schleicht sich so schön ein. Deswegen, das Erste passiert und dann weiß ich nicht, ach komm, ist doch besser, wenn deine E-Mail über mich gehen, dann kann ich dir das immer geben. Was wichtig ist, brauchst dich doch nicht um alles zu kümmern. Keine Ahnung, ob sowas heute noch zählt, aber vielleicht zählt bei einigen so ein Argument und dann kommt das Nächste und dann fühlt man sich irgendwie beschützt vielleicht am Anfang.
Ja, natürlich. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch präventiv mit jungen Menschen zu arbeiten, mit jungen Mädchen zu arbeiten, überhaupt mit jungen Menschen über dieses Thema zu sprechen. Deswegen haben wir ja auch, ich hatte ja eben erzählt, wir haben diesen Film gemacht. Ja. Da waren ja drei Frauen, die ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Dann haben wir gedacht, okay, dieser Film ist gelaufen bei Sat.1, es war erfolgreich und wir möchten gerne nicht, dass dieser Film verpufft. Und was können wir machen? Und da haben wir nochmal Geld wieder wie für den Film, auch für unser Projekt dann vom Ministerium Geld erhalten, vom Landesministerium, und haben ein Projekt an Schulen erstellt. Und der heißt auch Endlich frei, dieses Projekt an Schulen. Und da gehen wir wirklich an die Schulen, dann können die Filmausschnitte sehen von dem Film, aber da wird auch darüber gesprochen, was ist Gewalt, ne? Wie erkenne ich Gewalt, ne? Was sind die Warnsignale, wo kann ich hingehen. Und nach nachdem wir also an diesen Schulen waren und mit Jugendlichen gesprochen haben, wir haben das auch evaluiert, da haben wir auch viele Fragen gekriegt wie, ja, mein Freund, der will immer wissen, wo ich bin. Ist das, aber ich habe gesagt, das ist nicht in Ordnung. Ist das okay? Da merkt man, diese jungen Mädchen haben gar keine Ansprechpartnerin. Mit wem können sie darüber sprechen? Machen nicht gerne, sie sprechen nicht gerne mit den Eltern vielleicht. Haben vielleicht auch keine ältere Schwester oder auch mit der wollen sie nicht darüber sprechen. Die Freundin, die neben einer, ja, die daneben sitzt, hat genauso wenig Erfahrung. Und das ist es ja, ne? Dass viele auch in jungen Jahren ja, mit dieser Unerfahrenheit und Naivität ja auch ganz oft in Beziehungen reinschlittern, wo sie merken, das ist nicht in Ordnung, aber das nicht einordnen können, weil sie vorher noch nie eine Beziehung hatten. Und deswegen ist präventive Arbeit das A und O und wir müssen wirklich darüber reden, genauso wie wir das hier machen. Deswegen habe ich ja sofort Ja gesagt, ich mache diesen Podcast, weil immer wieder dieses Thema auch wirklich wieder auf den Tisch kommen muss, weil es mitten in der Gesellschaft, das ist kein Randthema. Es sind so viele Frauen davon betroffen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Auch wenn man denkt, ja, bei mir im Umfeld gibt es sowas nicht. Es gibt sowas, nur es wird nicht darüber geredet.
Es ist verschleiert. Was wünschst du dir für die Unterstützung von eurem Frauenhaus und grundsätzlich, du hattest ja schon gesagt, was ich auch echt krass finde, dass es keine staatlichen Frauenhäuser gibt. Also was wünschst du dir? Was wäre notwendig? Und wie viel, oder warte, fangen wir erstmal nochmal an. Wie viel müsst ihr ablehnen? Also wie gut oder schlecht sind Frauenhäuser ausgelastet aktuell?
Also, oh, das sind ganz viele Fragen. Wie soll ich anfangen? Ich fange erstmal damit an, dass Frauenhäuser sind nicht voll finanziert. Unser Frauenhaus, ich spreche jetzt erstmal nur von unserem Frauenhaus, das ist landesgefördert und wir kriegen also Geld vom Land. Das sind aber ungefähr circa 62% der Personalkosten. Also brauchen wir noch viel, viel mehr Geld, um dieses Haus ja aufrechterhalten zu können. Und deswegen müssen Frauen eine Miete zahlen. Das ist zurzeit bei uns 62 € pro Tag pro Person. Das kann natürlich überhaupt keine Frau, auch wenn die arbeitet. Viele Frauen verlieren, das muss ich ja auch dazu sagen, ihren Job, weil sie da auch gefunden werden können von ihrem Mann. Also viele verlieren ja ihren Job. Die, die es nicht tun, können sich trotzdem einen Aufenthalt, zum Beispiel, wenn sie mit zwei Kindern sowieso überhaupt nicht leisten. Nee,
wie auch, oder 180 €.
Ja, und genau, die können dann Jobcenter-Leistungen oder andere Leistungen erhalten dann diese Frauen und also beantragen. Und dann wird das bezahlt. Aber wir haben viele Frauen, die durchs Raster fallen. Das sind zum Beispiel Studentinnen, das sind Auszubildende, das sind Frauen mit prekärem Aufenthalt. Also Frauen fallen durchs Raster und da brauchen wir Spenden. Deswegen brauchen Frauenhäuser Geld, damit wir auch diese Frauen ohne weiteres aufnehmen können. Und das ist für ein Land wie Deutschland beschämend. Also ich schäme mich dafür. Wir sind eines der reichsten Länder, aber wir können Frauen nicht, die Opfer von Gewalt sind, so schützen oder Kinder auch schützen, damit nichts passiert und die Femizide jeden zweiten Tag wird eine Frau von ihrem Ex oder von ihrem aktuellen Partner auch umgebracht, das muss man sich mal vorstellen. Und dann gibt es solche finanzielle Hürden für Frauenhäuser. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt eben zu wenig Plätze. Jetzt kennt jeder die Wohnungsnot. Wir haben Frauen, die finden keine Wohnung. Das heißt, die Frauen verweilen viel, viel länger im Frauenhaus. Früher waren die so zwischen 3 und 6 Monate im Frauenhaus, haben dann eine Wohnung gefunden, konnten ausziehen. Super. Und jetzt ist es aber so, dass die manchmal 1 Jahr, 1,5, 2 Jahre im Frauenhaus sind, bis sie eine Wohnung finden können. Weil sie ja Leistungen erhalten, meistens auch Wohnungen anmieten, die eben dieser KDU, diese Kosten der Unterkunft des Jobcenters entsprechen. Und man möchte ja auch eine günstige Wohnung haben. Also nichtsdestotrotz, man kann sich jetzt nicht eine Wohnung für 5.000 € hier anmieten. Die gibt es mit Sicherheit. Aber für unsere Frauen eben nicht. Also auch für den Normalsterblichen zurzeit auch nicht. Und wir hatten sowieso schon immer von den Anfängen der Frauenhausbewegung und seit es Frauenhäuser gibt, immer das Problem, dass es eben zu wenig Frauenhausplätze gibt. Wir müssen Frauen ablehnen. Ich kann dir in der Regel nicht sagen, wie viel das ist, weil es gibt nämlich ein Fraueninfonetz. Das heißt, wir werden gar nicht so oft angerufen. weil dieses Fraueninfonetz, wenn man da drauf geht, da ist eine Landkarte von NRW und da sieht man die Frauenhäuser, die sind dann eingefärbt entweder in Rot, in Grün oder in Gelb. Und wenn man mit der Maus da drauf geht, sieht man, welches Frauenhaus das ist. Und Rot bedeutet, es gibt keinen Platz, Gelb bedeutet, wir können eine Frau ohne Kinder aufnehmen und Grün bedeutet, wir können Frauen, mehrere Frauen, Frauen mit Kindern aufnehmen. Und da kann man dann gezielt das Frauenhaus dann, wenn man mit der Maus da drauf geht und das Haus sieht, sieht man auch die Telefonnummer, das Frauenhaus anrufen und dann fragen, ob da ein Platz frei ist.
Sag nochmal kurz genau, wo findet man das?
Fraueninfonetz.
Fraueninfonetz.de?
Ja, ja, ja.
Okay.
Frauen-info- jetzt hast du mich erwischt.
Frauen-info-netz.de? Wir gucken das gleich nochmal, sonst schreiben wir es in die Shownotes rein. Das ist sehr wichtig.
Yes. Okay. Das können wir machen. Mhm. Genau, und das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass es eben zu wenig Frauenhausplätze gibt. Und wir hoffen ja sehr, dass es jetzt zunimmt. Wir haben eine Förderung bekommen oder einen Förderantrag gestellt, was auch die Hölle war. 3 Jahre, 4 Jahre haben wir jetzt für einen Platz eine Förderung bekommen. Aber dieser Platz ist ein besonderer Platz, weil das ist, und das sind auch nochmal Frauen, die durch das Raster fallen, Frauen mit Behinderung. Und die sind normalerweise doppelt so häufig von Gewalt betroffen und haben aber viel weniger Möglichkeiten, in ein Frauenhaus zu gehen, weil es eben keine Standards gibt, weil Frauenhäuser eben nicht staatlich sind. Und wir haben, wenn man sich das mal überlegt, in den Anfängen der Frauenhäuser haben wir einfach die Vorgängerinnen und Mitarbeiterinnen oder Aktivistinnen, die haben ja Frauenhäuser besetzt und dann wurde dann das wirklich erkämpft. Und da wurde jetzt nicht geguckt, hat das irgendwie, weiß ich nicht, Treppen oder können wir Frauen mit Behinderung aufnehmen? Das war ja überhaupt nicht. Also da war man froh, wenn man die normalsterbliche, gewaltbetroffene Frau aufnehmen konnte. Ja, und deswegen gibt es keine Standards. Und wir haben eine Förderung bekommen, wir haben einen Anbau machen lassen hier an das Haus. Und jetzt können wir auch Frauen mit Behinderung oder wenn eine Frau mit einem Kind, das behindert ist, oder eine Frau, die zum Beispiel, das haben wir auch ganz oft, wir haben Frauen, die im Krankenhaus liegen durch ihre Verletzungen vom Partner und vielleicht keine Treppen steigen können, erst einmal. Die können wir dann auch aufnehmen. Oder wenn wir Frauen haben, wir hatten mal, das kann ich gar nicht mehr vergessen. Wir hatten eine Frau, die hatte ein Kind und dieses Kind konnte laufen, aber das Einzige, was dieses Kind nicht konnte, ist Treppen steigen. Und die hat wirklich dieses Kind jeden Tag Huckepack genommen. Und das Kind war 14 Jahre alt. Also es war ein Mädchen und sie hat das Huckepack genommen und hat die wirklich die Treppen hochgetragen. Und da habe ich echt immer eine Gänsehaut gekriegt. Und ich fand das ganz, ganz schlimm. Ich habe gesagt, das kann doch hier nicht wahr sein, dass in Deutschland, ne, weil die hat keinen Platz gefunden für eine Frau, ne, die also eine Behinderung oder ein Kind, das eine Behinderung hat, damit es halt aufgenommen werden kann. Und das war, das kann ich nicht vergessen.
Heftig, also was, das alles, dass man so hinter verschlossenen Türen lebt, wie Menschen ihre Leben irgendwie schaffen und man das nicht so mitbekommt. Aber was, hast du Hoffnung, dass es staatliche Frauenhäuser einmal geben wird in Deutschland, wo es auch Standards gibt, wo man ganz genau weiß, was die Protokolle übereinstimmen etc., wie man die Frauen aufnimmt, wie man ihnen helfen kann, oder glaubst du, das wird nichts?
Erstmal muss es ja nicht staatlich sein, man kann ja trotzdem Standards schaffen und ich finde es wunderbar, dass ich in einem autonomen Frauenhaus arbeite. Also wenn man autonom ist, kann man auch viel, viel mehr sagen und viel, viel mehr fordern und das ist ja auch von einer, also das ist ja die Frauenbewegung, die das ja wirklich geschafft hat und die autonomen Frauenhäuser sind ja die Vorreiterin gewesen und das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Strukturen noch erhalten bleiben. Also das liegt mir ganz, ganz besonders am Herzen und ich hoffe es, also die Hoffnung stirbt zuletzt, ich hoffe sehr, dass es Änderungen geben wird. Ich arbeite seit 20 Jahren, ich habe jetzt das Gewalthilfegesetz miterleben dürfen, dass es durch ist. Mal schauen, ich bin da noch... Also das könnte man nochmal nachrüsten, also da muss man nochmal schauen. Aber es ist ein kleiner Schritt nach vorne und ich hoffe wirklich, dass auch die Sachen der Istanbul-Konvention auch umgesetzt werden. Das heißt ja dort, ne, dass, also die Bundesrepublik hat ja etwas ratifiziert und gesagt, ja, wir werden uns da nochmal besonders einsetzen für das Thema Gewalt an Frauen und da gibt es Standards und die müssen erfüllt sein und da hat Deutschland noch sehr viele Defizite. Und da muss man auch schauen, dass diese Defizite eben verbessert werden. Und eins davon ist eben, dass die Infrastruktur für gewaltbetroffene Frauen verbessert wird. Also mehr Plätze, also für Frauen, es soll mehr Frauenberatungsstellen oder Anlaufstellen geben für Frauen. Aber es soll halt auf jeden Fall noch mehr Frauenhausplätze geben. Es soll, was ganz, ganz wichtig ist, zum Beispiel ist auch Dokumentation. Also zum Beispiel, wenn man in Krankenhäusern, also auch also so medizinische Hilfe in Anspruch nimmt, dass man guckt, wie viele Frauen haben denn Gewalt oder wer wurde denn da schon überhaupt beraten oder was ist uns aufgefallen. Wenn man keine Zahlen hat, das ist ja sehr bequem, ne? Wenn man keine Zahlen hat, muss man ja nichts ändern.
Das stimmt.
Ne? Also deswegen sind solche Sachen auch ganz, ganz wichtig. Und und Prävention 1a, das muss man sowieso machen und dann auch gucken, dass auch Menschen, die mit Frauen oder mit Menschen, die gewaltbetroffen sind, zu tun haben, das sind Juristen, bei Gericht, das sind Polizisten, also all diese Professionen, dass die dann auch besser geschult werden. Das sind so Sachen, ich könnte jetzt noch viel, viel, viel mehr aufzählen, das sind natürlich so Dinge, die wünschen wir uns, ja. Aber ich glaube, das ist noch, es wird noch dauern, bis wir so Verhältnisse wie in Spanien bekommen. Das ist ja immer das Vorzeigeland. Die sind da ja wirklich sehr weit vorne. Und die Hoffnung ist, dass wir immer weiter und besser und besser finanziert werden.
Und wir alle sensibler dafür werden, jetzt egal in welchen Berufen, menschlich einfach sensibler dafür werden und nicht so vielleicht uns abspeisen lassen mit einer Antwort oder so, dass wir dann auch als Freunde, Familie, wie auch immer helfen können oder die Wege erleichtern können, dass sich jemand öffnet und sagt, ich brauche Hilfe, du musst mir helfen.
Und was ganz, ganz wichtig ist, und da werde ich etwas ganz Berühmtes jetzt sagen, was jeder kennt, die Scham muss die Seite wechseln. Nicht die Frauen, die geschlagen wurden, sind diejenigen, die sich schämen müssen. Nein, derjenige, der die Frau schlägt, diejenigen, die Frauen schlagen oder eben misshandeln oder in jeglicher Form irgendwie unterdrücken, das sind diejenigen, die morgens nicht in den Spiegel gucken sollten oder wenn sie da reinschauen, dass sie dann sehen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Ja. Und nicht die Frauen. Also oft ist es ja so, dass die Frauen hier sitzen und sich wirklich schämen dafür.
Ja.
Aber sie können gar nichts dafür. Ja.
Das Buch übrigens von der Madame Pellicot, das heißt auch so, die Scham muss die Seite wechseln. Es kommt im Februar 26 raus, man kann es jetzt schon vorbestellen.
Oh,
sie
ja.
War ihr, es war ja ihr Fall, der in Frankreich, ist ein weltberühmter Fall gewesen, ihr erst im letzten Jahr bekannt geworden oder publik geworden. Ihr Mann hat sie, für die, die es nicht wissen, hat sie jahrelang nachts quasi unter Drogen gesetzt und hat im Internet Männer gefunden und denen, ich weiß gar nicht, ob gegen Geld oder einfach nur so, erlaubt, seine Frau zu vergewaltigen und ihre Fantasien, sexuellen Fantasien in ihrem schlafenden Körper sozusagen auszuleben. Wahrscheinlich auch an seiner Tochter, das wurde auch gefilmt, das kam jetzt alles raus. Es sind weit über 30 Männer dafür vor Gericht gekommen. Übrigens, einer habe ich jetzt auch letztens gelesen, der hat 9 Jahre Gefängnisstrafe bekommen. War damit nicht einverstanden, weil er argumentiert hat, nee, das war total im Einverständnis und das war, wollte sie auch. Und dann hat man den Fall nochmal aufgerollt und man konnte durch Videos belegen, dass das nicht einverständlich war. Und da hat er noch ein Jahr drauf bekommen. Der hat diese 9 Jahre, hat jetzt 10 Jahre. Also es ist natürlich auch 10 Jahre zu wenig, aber zumindest hat das Gericht da gesagt, mein Freund, so nicht, das war hier nicht im Einverständnis. Und hat dann noch eine Strafe gegeben. Also ja, zu diesem Buch und zu diesem tollen Spruch und zu diesem Mut dieser Frau, die das gesagt hat und auch diesen eigentlich schon geflügelten Satz publiziert hat, die Scham muss die Seite wechseln. Genau, und das ist ja auch das, warum wir gesellschaftlich nicht zu dem Täter gehen, sondern, aber spinnst du, wie hast denn du gerade mit deiner Frau geredet? Oder so, das kann ja wohl nicht sein. Ne? Also, dass man den auch gesellschaftlich in die Enge drängt, eher nicht. Man würde eher zu der Frau gehen und sagen, was, pass auf, wir helfen dir vielleicht, aber du musst da raus. Das muss sich ändern.
Und du hast ja ganz am Anfang gefragt, wie sieht ein typischer Gewalttäter aus?
Ja.
Wie sieht einer aus, der andere Frauen, also Frauen missbraucht? Und da haben wir ein so tolles Bild, also was heißt toll, natürlich im negativen Sinne, aber da war ja jeder dabei. bei der Pille,
ja,
bei dieser Sache. Bei
alle Geschichte. Altersgruppen.
Alle Altersgruppen.
Attraktivitätsstufen.
Alle Altersgruppen, ja, dann egal Berufe. Welche Kultur, ja. Berufe, vom Journalisten, ja, bis, ja, zum, weiß ich nicht, Handwerker. Wirklich alles dabei. Und da hat man noch einmal gesehen, und das fand ich ja auch so bemerkenswert an dieser ganzen Geschichte, dass wirklich jeder Täter sein kann. Dass es da kein, keine Schablone für gibt,
ja,
und auch jede Opfer sein kann. Also eine Frau, die seit so vielen Jahren verheiratet ist, die sich das niemals in ihren kühnsten Träumen also wirklich vorstellen konnte, ja, dass ihr so etwas widerfahren kann, ihr ist so etwas widerfahren. Und das war wirklich so wichtig. Und da kriege ich immer noch Gänsehaut, dass diese Frau in die Öffentlichkeit,
ja,
gegangen ist und das öffentlich gemacht, ja, hat und gesagt hat, nicht ich schäme, ja, muss mich schämen, ja, sondern die haben sich zu, ja, schämen. Ich habe nichts gemacht.
Absolut, weil oft genug jetzt auch ja aktuell in diesen Epstein-Akten, die nicht veröffentlicht werden, auch da viele Opfer, die da missbraucht wurden, haben sich das Leben genommen. Die konnten das nicht mehr ertragen einfach, ne? Dass sie, ja, dass da kein Recht gesprochen wird und dass ihnen nicht geglaubt wird. Und das ist einfach so heftig. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Leid körperlich, aber auch seelisch für immer vielleicht passiert, in dieser Frau bleibt oder diesen Menschen bleibt. Und die müssen damit klarkommen, ne? Also...
Und ich wette mit dir, man hätte dieser Frau auch nicht geglaubt, wenn es diese Videoaufnahmen nicht gäbe.
Natürlich nicht, ja klar, natürlich nicht, genau.
Weil sich keiner dieses, ja, Ausmaß vorstellen kann.
Es ist ja auch unvorstellbar. Wie kommt man auf so eine Idee?
Das ist so grausam.
Das, also ich finde das... Allein auch diese, das, hier da jetzt im Fall von der Familie Pellicot, das Vertrauen, das Vertrauen. Also wie kannst du nochmal jemandem überhaupt etwas glauben? Also es ist ihr zu wünschen, dass ihre Seele heilen kann. Aber so missbraucht, seelisch, körperlich, also vom Kern des Menschen so missbraucht zu werden von einem Mann, Vater, der vielleicht auch, wo die vielleicht auch tolle Erlebnisse hatten, aber wie kann das passieren? Das ist da muss man erstmal drauf kommen.
Ja, kann man nicht.
Da kann
also
man
wirklich
nicht.
Drauf nicht, wirklich, ja, nicht. Also wenn ich manchmal so Filme sehe oder Serien und dann denke ich mir, ach, das ist ja total absurd, dann denke ich mir, nee.
Es ist nichts absurd. Es ist alles, was denkbar ist, ist möglich und Menschen finden ihre Wege. Und wenn sie dunkle Gedanken haben, finden sie das auch. Das ist heftig. Ich danke dir trotzdem.
Sehr gerne.
Für die Zeit und für die ganzen Informationen und auch die Hilfestellungen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst raus, dann würden wir euch auch noch mal Folgendes mitgeben. Was ist der beste Weg? An wen sollte man sich jetzt wenden?
Wenn man beschließt, das Haus zu verlassen, also den Gewalttäter zu verlassen, wäre es mal ganz gut, wirklich an eine Frauenberatungsstelle, also dass man eine Begleitung hat. Wenn es aber so gefährlich ist und wirklich, wenn man sofort gehen muss, man kann sofort die Polizei, Hilfetelefon oder auch sofort ein Frauenhaus anrufen. Wir helfen ganz klar und sagen, ne, das ist der nächste Schritt, mach dies, mach jenes. Also die Frau wird auf gar keinen Fall alleine gelassen. Und sprecht darüber. Holt euch Hilfe, Unterstützung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich zum Beispiel als Nachbar, als Freund, als Bekannter höre, sehe, dass dort Gewalt angewendet wird, immer die Polizei rufen. Man kann es auch anonym machen, man muss nicht seinen Namen sagen, aber bitte, das sind so Sachen, die sind ganz, ganz wichtig. Auch wenn die Frau die Polizei wegschickt und sagt, nein, 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 es ist nichts passiert. Wir haben ganz viele Frauen, die haben gesagt, ich musste das machen in dem Moment, aber dann haben wir die Polizeieinsätze. Und dann haben wir Beweise, die Frau dann auch nutzen kann. Also bitte auch, es kann auch Leben retten. Das da dürfen wir nicht vergessen. Vielleicht ist es dann in dem Moment wirklich so schlimm, dass die Frau gerade ja, mit ihrem Leben ringt. Und ruft die Polizei an.
So, Natanisch, lieben, lieben Dank vom Frauenhaus Oberhausen. Danke für deine Zeit und euch danke fürs Zuhören. Genau, Tipps haben wir euch gerade gegeben, wie ihr helfen könnt und wie ihr Hilfe finden könnt. Ich werde das auch nochmal alles in die Shownotes schreiben, auch nochmal die Internetadressen, wo ihr die Frauenhäuser findet und auch die Belegung seht. Das findet ihr alles. Wenn ihr jemandem die Folge empfehlen wollt, schickt sie weiter. Wenn ihr euch diese Folge gefallen hat, schreibt gerne einen netten Kommentar oder verteilt ein paar Sterne. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Und jetzt erstmal einen schönen Tag oder einen schönen Abend, egal wo ihr uns hört. Und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Frauen, ihr Mamas, ihr seid, auch wenn ihr es oft nicht glaubt, aber ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Tschüss.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.